Frucht bringen. Das Thema meiner heutigen Splitpredigt ist für uns alle nichts Neues und sollte es zumindest nicht sein. Die Stellen werden Sie alle kennen und wir haben schon einige ausgezeichnete Botschaften dazu gehört und auch Literatur gelesen. Ich werde in den nächsten Minuten auch einige davon nennen und möchte Sie ermutigen, sich diese nochmal zu Gemüte zu führen, anzusehen, die Botschaften oder die Literatur nochmal durchzulesen. Und nebenbei bemerkt, wir alle schauen ja die Predigten, Kurzpredigten und Splitpredigten im Rahmen unserer Versammlungen an. Die einen zu Hause, die anderen hier vor Ort, aber wie viele von uns besuchen doch mal YouTube und lassen mal einen Daumen hoch da für diese Botschaften? Das hat einen dualen Effekt. Zunächst mal ist es für uns wichtig, denn es festigt die Botschaft in uns, da wir von der Wiederholung profitieren. Und zweitens ist es ein kleiner Ausdruck der Wertschätzung für andere, für die Arbeit, die dahinter steckt. Ich habe mich exakt über dieses Thema vor 2 Tagen mit einem Bruder unterhalten und es fügt sich ganz gut in meine heutige Botschaft ein, denn alles, was wir tun oder eben alles, was wir nicht tun, hat eine Auswirkung auf uns und auf andere. Daher möchte ich heute mit Ihnen über Fruchtbringen sprechen und dabei versuchen, gleichzeitig in die Tiefe zu gehen und einen Schritt zurückzutreten, um das Gesamtbild zu erfassen. Frucht bringen. Schlagen Sie bitte auf Galater 5, Vers 22. Der grundlegende Vers für diese ganze Splitpredigt. Galater 5, Vers 22 aus der Schlachterbibel, wo wir lesen: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Bevor wir uns also diese einzelnen Charakteristika, 9 an der Zahl, gemeinsam anschauen, betrachten wir uns mal das Konzept der Frucht oder des Fruchtbringens als Ganzes. Das griechische Wort Karpos findet sich laut Strong's Exhaustive Concordance of the Bible 66 Mal im Neuen Testament. Es wird mit Frucht oder mit Wert oder mit fruchtbar übersetzt. Nebenbei, wenn ich hier Strongs erwähne und Anzahl, dann bezieht es immer auf die Elberfelder Bibel, weil meine Strongs-Konkordanz ist in der Elberfelder Bibel. Aber grundsätzlich lese ich aus der Lutherbibel vor die Bibelstellen, außer ich erwähne es anders. Eine uns allen bekannte Passage findet sich in Matthäus 13, 3-8. Schlagen Sie auf das Buch Matthäus, Kapitel 13. Und wir lesen die Verse 3-8. Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach: Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und indem er säte, fiel etliches an den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten es. Anderes fiel auf das gute Land und brachte Frucht, etliches 100-fach, etliches 60-fach, etliches 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Nun der Sämann ist Christus, der seine Saat ausbringt. Die Samen sind das Wort Gottes, sein Evangelium, das er in der Welt gelassen und seinen Auserwählten uns zu bezeugen gegeben hat. Das gute Land, dafür tragen wir die Verantwortung. Wir gestatten Gott in uns, für das gute Land, für fruchtbaren Boden zu sorgen. Und wir tun dies durch unsere Reaktion auf das in uns gesäte Wort. Die Ernsthaftigkeit, mit der wir zu Werke gehen, die Extrameile, die wir auf uns nehmen, die Überwindung, der wir uns wieder und wieder stellen. Lesen wir also die Deutung in den Versen 18 bis 23. So hört nun ihr dies Gleichnis von dem Sämann. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was sein Herz gesät ist. Das ist der, der an den Weg gesät ist. Wer aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist, der das Wort hört und es alsbald aufnimmt mit Freuden. Aber es hat keine Wurzel in sich, sondern es ist wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so kommt er alsbald zu Fall. Wer aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört und die Sorge der Welt oder der trügerische Reichtum erstickt das Wort und er bringt keine Frucht. Der aber, und jetzt kommt auf das gute Land gesät ist, das ist der, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt 100-fach, der andere 60-fach, der dritte 30-fach. Wir sehen also deutlich, dass es hier um das Tun geht. Eine Handlung ist erforderlich. Wir müssen die uns gestellten Aufgaben zunächst mal erkennen, dann verstehen und dann zu Werke gehen. Das ist ein immer wiederkehrender, kritischer Moment. Denn wir alle wissen, dass der Herr dieser Welt nichts so sehr hasst, wie als wenn wir uns für den Weg Gottes entscheiden und ihn aktiv gehen. Und wir müssen diese Entscheidung wieder und wieder treffen. Mit der nahenden Wiederkunft Christi, aber auch mit unserem zunehmenden Wachstum und dem Fruchtbringen steigt natürlich der Widerstand. Die Last, die wir tragen, wird schwerer mit jedem Quäntchen Stärke, was wir erlangen. Fühlt sich manchmal so an, als hätte es kein Wachstum, aber glauben Sie mir, das hat es. Jeden Sabbat, wenn Sie hierher kommen, jeden Sabbat, wenn Sie wieder anschalten und denken, es geht weiter, sind Sie ein Stück gewachsen, bin ich ein Stück gewachsen. Und ich denke, wir alle wissen, wie das einem zusetzen kann. Aber vor uns sind einige diesen Weg gegangen. Und mit uns gemeinsam gehen Geschwister diesen Weg in diesem Moment. Unsere Prediger kämpfen an unserer Seite für uns. Lesen wir, wie Paulus geprüft wurde. Schlagen Sie auf 2. Korinther 11. 2. Korinther Kapitel 11 und die Verse 25 bis 28. 2. Korinther 11, Vers 25, wo wir lesen, ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr von Städten, in Gefahr von Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und außerdem all das, noch das, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge über die Gemeinden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kann nicht von mir sagen, dass ich das alles bereits am eigenen Leib erfahren hätte. Und ich will es auch gar nicht. Sicherlich, einige der aufgezählten Dinge kenne ich, kennt jeder von uns. Aber allein aus diesen drei Versen könnte Hollywood einen Blockbuster machen. Und lesen wir die Reaktion des Paulus auf all diese Widrigkeiten. Schlagen Sie Philipper auf, Kapitel 1, Verse 21 bis 22, diesmal aus der Menge Bibel. Ein paar Seiten weiter, Philipper 1, wo wir lesen, denn für mich bedeutet Christus das Leben und darum ist das Sterben für mich ein Gewinn. Wenn aber mein Weiterleben ein leibliches Leben sein soll, so bedeutet das für mich Fruchtbringen durch Arbeit, durch Wirken und so weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Das ist interessant, oder? Eine bemerkenswerte Aussage, denn diese Arbeit, dieses Wirken, was bei Paulus natürlich mit diesen ganzen Malessen begleitet war, das, was unsere Aufgabe in diesem Leben ist und wie diese auch immer individuell aussehen mag, das ist alles andere als leicht und frei von Widerständen. Aber Paulus ist sich der Auswirkung seiner Arbeit für andere und für das Evangelium voll bewusst. Er benimmt die Verantwortung. Herr Indlekofer sprach letzte Woche darüber. Stellen wir uns die Frage, ob wir unsere Verantwortung übernehmen? Erkennen wir, wie Paulus uns in Philipper 1,22 klar und deutlich zu verstehen gibt, dass seine Arbeit, sein Wirken und sein Fruchtbringen für ihn vergleichbar ist mit der Aussicht, bereits mit Christus das ewige Leben zu haben? Er wusste um die Wichtigkeit und die Notwendigkeit aller Übel, die ihm begegneten. Und er wusste ebenfalls, dass er, um mehr Frucht zu bringen, mehr auf sich nehmen musste. In diesem Zusammenhang möchte ich den soeben angesprochenen Leitartikel Innige Liebe haben von Herrn Caleb Mitchell zitieren. Hier geht es um Petrus, wo steht, Petrus ermutigt uns darauf zu achten, dass sich, je näher wir dem Ende dieses Zeitalters kommen, für jeden von uns zunehmend Gelegenheiten ergeben werden, einander Liebe zu erweisen. Doch nicht bloß Liebe, sondern innige, brennende, beharrliche und anhaltende Liebe. Kommen wir also nach dieser Ausarbeitung der Frucht selbst zu den einzelnen Aspekten oder Charakteristika, wie sie in Galater 5, 22 bis 23 aufgeführt sind. Da hätten wir zuerst als Punkt 1 die Liebe. Die angesprochene Liebe ist natürlich die göttliche Agape-Liebe. Gemäß Strongs findet sich das Wort 116 Mal in der Elberfelder Bibel und wird, bis auf eine Ausnahme, durchgängig mit Liebe übertragen. Die Ausnahme lesen wir in Judas 12, wo von den Liebesmalen die Rede ist. Auch hier ist das Wort Agape der erste Teil des Wortes. Diese Stelle verweist auf die heiligen Jahresfeste Gottes. Wenn wir Gottes heilige Jahresfeste halten, dann drücken wir damit die uns innewohnende Liebe Gottes aus, indem wir seine Gebote halten. Schlagen Sie 1. Johannes 5, Vers 3 auf. 1. Johannes 5, Vers 3, diesmal entnommen aus der Elberfelder Bibel 1871. Wo wir lesen, Denn dieses ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Wir erkennen bereits den aktiven Charakter, der diesem und jedem weiteren Aspekt der Frucht des Geistes innewohnt. Bezogen auf die Jahresfeste wissen wir alle, dass diese, abgesehen von der wunderbaren Zeit, die wir miteinander verbringen können, oftmals auch mit Prüfungen, Überwindungen, notwendiger Unterordnung und nicht zuletzt auch Züchtigung, Ermahnung und auch mal Korrektur verbunden sind. Und was lesen wir? Dass wir deswegen betrübt sein sollen, womöglich fernbleiben? Das Gegenteil ist der Fall. In Hebräer 12,11, brauchen Sie jetzt nicht aufschlagen, können Sie sich notieren, Hebräer 12,11 in der Zürcher Bibel lesen wir, für den Augenblick zwar erscheint uns jede Züchtigung nicht als Freude, sondern als Schmerz. Später aber bringt sie denen, die an ihr gewachsen sind, die Frucht des Friedens und der Gerechtigkeit. Wieder die Frucht. Setzen wir also für diese Züchtigung ein, was immer uns in den Sinn kommt. Was immer wir bezweifeln, woran wir Anstoß nehmen könnten, und glauben Sie mir, da geht es mir ganz genauso wie Ihnen. Aber nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, dem Halten der Gebote, wenn wir dabei bleiben, wenn wir davon überzeugt sind, Frucht bringen zu können und zu wollen. Und bedenken wir, das Tun liegt immer in unserer Verantwortung. Meinen wir, dass unser Handeln vielleicht nicht wichtig ist, dass wir vielleicht keinen Einfluss auf die Kirche haben, bloß weil wir vielleicht nicht hier vorne stehen? Weit gefehlt. Schauen wir, was Paulus dazu sagt in Römer 15,30. Gehen wir zum Römerbrief, Kapitel 15 und Vers 30, wo wir lesen: Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, dass durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft und für mich zu Gott betet, dass ich errettet werde vor den Ungehorsam in Judäa und mein Dienst, den ich für Jerusalem tue, den Heiligen, und das betrifft sie und mich, den Heiligen willkommen sei, damit ich mit Freuden zu euch komme nach Gottes Willen und mich mit euch erquicke. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. Jedes einzelne Glied ist wichtig. Jeder von uns muss sich bemühen, die Gelegenheit zu nutzen, Liebe zu zeigen, wie wir in dem Leitartikel gelesen haben. Die Liebe ist der erstgenannte und wichtigste Aspekt der Frucht des Geistes. Und es wird ganz deutlich, dass diese Frucht der aktiven Anwendung in unserem Leben bedarf. Die Liebe hat in 1. Korinther 13 ein eigenes Kapitel, das es wert ist, immer wieder gelesen zu werden. An dieser Stelle allerdings nur ein Vers aus 1. Korinther 13, der die Wichtigkeit aber unmissverständlich hervorhebt. 1. Korinther 13, Vers 13, wo wir lesen: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Als ich heute Morgen auf den Weg hierher war, habe ich eine WhatsApp gekriegt von Herrn Sperzel. Da war genau dieser Spruch, war der Spruch des Tages aus irgendeiner App. Kommen wir zum Punkt 2, die Freude. Die in Galater 5 angesprochene Freude ist die Übersetzung des griechischen Wortes Chara oder Chara, C-H-A-R-A. Erneut Strongs konsultiert finden wir, dass es 58 Mal, inklusive Fußnoten, in der Elberfelder Bibel vorkommt und durchgängig mit Freude übersetzt wird. Weitere mit Freude übersetzten Worte sind Chairo, dreimal, Agalasis einmal und Euphrosyne. Freude ist für uns Christen überlebenswichtig. In dieser Finsternis einer fallenden Welt lauert Betrübnis und Depression buchstäblich hinter jeder Ecke. Ich selbst bin jemand, der einen gewissen Aufwand betreiben muss, um Freude zu empfinden. Und auch wenn es anderen scheinbar leichter fällt, so habe ich auch hier gelernt, dass Freude eine Entscheidung ist, die man treffen muss. Wieder und wieder. Diese Freude muss in erster Linie aus unserer Hoffnung, aus unserer Vision für das Reich Gottes entspringen, das ist klar. Aber im alltäglichen Leben müssen wir uns die kleinen Dinge öffnen, die Freude bereiten. Das kann ein Hobby sein, ein sonniger Tag, das Lächeln eines Kindes oder ein Song, der uns gefällt. Wichtig ist, dass wir nach diesen Dingen Ausschau halten, umso mehr, je schwerer die Zeiten für uns werden. Wir erleiden bereits jetzt Verfolgung, aber wir wissen alle, dass es noch viel schlimmer werden wird. Ein beeindruckendes Beispiel für das eben Genannte hat uns der österreichische Neurologe und Holocaust-Überlebende Viktor Frankl geschildert. Er hat in der schlimmsten denkbaren Umgebung eines Konzentrationslagers eine Möglichkeit erkannt und beschrieben, die unterstreicht, dass Freude eine Entscheidung ist. Eine Frucht des Geistes, die wir nicht einfach haben, sondern die wir anwenden müssen. Viktor Frankl schreibt: Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Und man kann es sich nicht genau vorstellen, wie das damals gewesen ist, aber in solchen Situationen nicht den negativen Gefühlen komplett den Vorzug zu geben und am Ende noch ein solches Buch zu schreiben, solche Worte, das bedarf einiges, würde ich sagen. Dieser Raum, von dem Frankl spricht, der mag nur einen Bruchteil einer Sekunde betragen. Aber diese Sekunde können wir nutzen, um unsere Reaktion zu wählen. Und wir, die wir ausgesondert sind, weil wir durch Gottes Hilfe all das ertragen können, was uns begegnet, wir haben durch den Heiligen Geist die Gelegenheit, uns für Freude zu entscheiden. Freude für uns und Freude für unsere Geschwister. Christus, unser Vorbild, sagt uns in Johannes 15,11, schlagen Sie auf, das Evangelium nach Johannes, ein paar Seiten nach vorne, Kapitel 15 und Vers 11, wo Christus uns sagt: Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Nicht umsonst sagt man ein ansteckendes Lächeln. Also entscheiden wir uns. Lächeln wir. Und es wird uns zunächst unmittelbar selbst besser gehen und Gott wird das zu seiner Zeit noch weitaus mehr honorieren. Denn wie bereits gesagt, alles, was wir tun, hat Auswirkungen auf uns und auf unsere Umgebung, auf unsere Geschwister, auf unsere Familie, unsere Freunde, Arbeitskollegen, den Menschen, den sie im Laden treffen. Kommen wir zu Römer 15,13. Da lesen wir auch noch was über die Freude, eine Verheißung Gottes. Römer 15,13, wo wir lesen: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sehen, wie sich alle diese Dinge, diese Attribute bedingen. Kommen wir also gleich überleitend zum dritten Attribut, Friede. Eine Übersetzung des griechischen Wortes Eirene. Laut Strongs kommt es 86 Mal inklusive Fußnoten, 93 Mal in der Elberfelder Bibel vor und wird durchgängig mit Frieden übersetzt. Die alttestamentliche Entsprechung ist das uns allen bekannte Wort Shalom. Nun, wie wichtig ist uns Friede? Die meisten von uns kennen, auch wenn die Welt als Ganzes keinen Frieden kennt, tatsächlich nichts anderes als unmittelbaren Frieden in unseren Heimatländern. Danken wir Gott dafür und bitten, dass er uns stark macht für die bald kommende Zeit, in der sich das ändern wird, wie Herr Völler schon angedeutet hat. Und bitten wir ebenfalls, dass er uns davor verschont und dass dieser Kelch an uns vorübergeht. Aber der Friede, von dem ich spreche, ist etwas sehr Persönliches. Friede in Gedanken. Frieden im eigenen Kopf ist etwas, was wir alle zu schätzen wissen, da wir auch alle das Gegenteil kennen. Frieden in der Familie, Frieden auf Arbeit, Frieden im Freundeskreis. Das ist für uns alle sehr wichtig. Und noch wichtiger ist, dass wir, die Heiligen, die Geschwister, Friede untereinander haben und bewahren. Wiederum, den Zugriff auf alle diese Attribute haben wir durch den Heiligen Geist. Wenn Sie sich manchmal fragen: Ich bin getauft, ich habe den Heiligen Geist, aber mir fehlt irgendwie Friede, stimmt irgendwas nicht mit mir? Das ist der falsche Ansatz, das ist das Pferd von hinten aufgezäumt. Dadurch, dass wir den Heiligen Geist in uns haben, haben wir die Möglichkeit, den Frieden zu entwickeln. Wir müssen die Frucht anwenden, auf uns, auf unsere Umgebung, immer wieder. Denn es ist alles, wie so oft, ein Prozess. Wie gesagt, die Anwendung liegt in unseren Händen. Lesen wir also dazu Hebräer 12. Und die Verse 14 bis 15. Der Brief an die Hebräer, Kapitel 12, beginnt in Vers 14, wo wir lesen: Jagt dem Frieden nach, mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte. Sehen wir den Gegensatz. Und viele durch sie verunreinigt werde. Auch hier, das, was wir tun oder nicht tun, sei es gut oder schlecht, hat Auswirkungen auf uns und auf andere. Hier sehen wir also den Gegensatz des Wachstums. Man kann gute und schlechte Frucht bringen. Lesen wir die Warnung in Galater 5, Verse 19 bis 21. Galater 5, Vers 19. Offenkundig aber sind die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Hier sind 13 Aspekte genannt, plus und dergleichen, also 13 plus. Der Weg des Bösen ist ein breiter Weg. Wir müssen auf dem schmalen Weg bleiben. Der ist genau definiert in der Bibel. Es geht weiter in Vers 21. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage nochmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Alle diese Dinge, mögen sie auch eine kurze Befriedigung versprechen, in Anführungszeichen, bringen aber keinen echten Frieden. Sehen wir also zu, dass wir aktive Friedensstifter sind. In 1. Petrus 3,11, brauchen Sie jetzt nicht aufschlagen, lesen wir, er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Und was folgt daraus? Lesen wir weiter in Jakobus. Jakobus Kapitel 3 und Vers 18, wo der Zusammenhang wieder ganz klar wird. Jakobus 3, Vers 18, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Bedenken wir hierbei, dass Gott diese Frucht sät. Sie muss zunächst aufgehen. Das braucht mitunter Zeit. Der französische Dramatiker Molière schrieb, Bäume, die nur langsam wachsen, tragen die besten Früchte. Kommen wir zum 4. Charakteristikum, die Langmut. Langmut oder Geduld ist die Übersetzung des griechischen Wortes Makrothymia. Im Neuen Testament, in der Elberfelder Übersetzung, kommt es inklusive Fußnoten 15 Mal vor und wird mit Ausharren, Geduld oder Langmut übersetzt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Langmut, Geduld ist definitiv nicht meine Stärke. Es ist weniger die Geduld mit anderen, sondern die Geduld, die ich mit mir selbst habe oder nicht habe. Aber Langmut ist unerlässlich. Ich verweise an dieser Stelle auf die Split-Predigt Geduld ist eine Tugend von Herrn Mike Richter und auf die Predigt Währt Ihre Leidenszeit zu lange von Herrn Norbert Link. Wir müssen zunächst mal erkennen, welch unfassbare Langmut Gott mit uns beweist. Mit Ihnen, mit mir persönlich, aber auch mit der ganzen Menschheit. Herr Danisch machte einmal die Rechnung auf, dass selbst wenn jeder Mensch nur einmal am Tag sündigen würde, dann wären das 8 Milliarden Sünden am Tag. Wenn wir das weiterspielen, kommen wir auf 56 Milliarden Sünden in der Woche und 2,92 Billionen Sünden pro Jahr. Und das bei nur, in Anführungszeichen, einer Sünde pro Mensch und pro Tag. Es gibt Ausarbeitungen, die sagen, dass der Mensch durchschnittlich 200 Mal am Tag lügt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber nehmen wir irgendwas dazwischen, sagen wir 100 Mal am Tag, mal 8 Milliarden, dann wissen wir, was Gott für eine Langmut mit uns hat. Die Geduld unseres Schöpfers ist unvorstellbar. Aber er, das müssen wir uns zu Herzen nehmen, er hat genau vor Augen, wie sein Plan für uns aufgeht, wie eine Saat. Und doch hat Gott die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat zur Vergebung für alle, die an ihn glauben. Der goldene Vers der Bibel. Johannes 3,16. Trotz aller unserer Verfehlungen. Und unsere Verfehlungen. Ich meine, es gibt Leute, die interessieren sich gar nicht für Gott. Die fehlen auch alle. Nun, an all dem können wir nichts ändern. Wir können nur etwas an uns selbst ändern. Prüfen wir uns also regelmäßig mit Sorgfalt, aber auch mit Geduld. Denn zu strenge Maßstäbe an sich selbst können das Leben auch schwer machen. Wer langmütig ist, der kann vergeben, auch sich selbst. Und was sagt Gott uns darüber? In Epheser 4,32 lesen wir, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Achten wir also das nächste Mal darauf, wenn wir mit jemandem und besonders mit Geschwistern ungeduldig sind, dass wir es mit Milde betrachten. Und denken wir daran, dass Gott uns zu gegebenen Situationen auch mit Milde ansieht. Natürlich gilt das auch für die Betrachtung von uns selbst. Um das jedoch nochmal mit aller Deutlichkeit zu sagen, ich spreche hier natürlich nicht davon, anderen oder sich selbst alles durchgehen zu lassen. Das kann nicht der Sinn sein. Auch Ermahnung muss sein, damit wir einander uns selbst helfen können, auf dem Weg zu bleiben. Lesen wir dazu Kolosser 3, Vers 16. Brief des Paulus an die Kolosser, Kapitel 3 und Vers 16, wo wir lesen, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, haben wir gerade gehört, man könnte auch anfügen, und Langmut, mit Psalmen, die wir gemeinsam singen, mit Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Deutliche Worte. Punkt 5. Freundlichkeit. Freundlichkeit ist die Übersetzung des griechischen Wortes Krestotes. Es kommt 10-mal im Neuen Testament vor und wiederum auf Strongs erfahren wir, dass es entweder mit Freundlichkeit oder mit Gutes oder auch mit Güte übersetzt wird. Wir lesen die Anweisung Gottes in Kolosser 3,12. Kolosser 3,12. Wo wir lesen, und achten wir auch wieder auf diese Attribute, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, wir werden hier 3-mal angesprochen, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Vieles wird hier gesagt. Die Heiligen, also die Auserwählten, werden von Gott geliebt. Neben der Freundlichkeit sollen wir herzliches Erbarmen an den Tag legen, denn Gott hat herzliches Erbarmen mit uns. Schlagen Sie das Buch der Psalmen auf, Psalm 40 und Vers 12. Psalm 40 und Vers 12, diesmal aus der Menge-Bibel. So wirst du, Herr, mir dein Erbarmen nicht versagen, deine Gnade und Wahrheit werden mich stets behüten. Die Schlachterbibel übersetzt hier, du, Herr, wolltest dein Herz nicht vor mir verschließen. Ob aller unserer Sünden, unserer Unzulänglichkeiten, unserer Fehler, wird Gott uns niemals sein Herz verschließen, wenn wir unser Herz ihm nicht verschließen. Und so müssen wir auch untereinander gesinnt sein. Denn was lesen wir in Johannes 15, 12? Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Diese Aussage kommt von Christus, das war aus der Schlachterbibel zitiert. Und das ist wirklich ein Vers, der lohnt der Meditation. Wir sollen uns so lieben, wie Christus uns geliebt hat. Bei all dem lesen wir in Kolosser 3 auch von der Demut, die uns zu eigen sein muss. Denn allein aus Gottes Gnade heraus sind wir dazu berufen, diesen Weg heute zu gehen. Gottes Anweisung ist wie so oft eindeutig. Gehen wir dazu ins Buch Micha. Lesen wir Micha Kapitel 6. Micha Kapitel 6 nach Jona und Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor unserem Gott, vor deinem Gott. Der letzte Punkt neben der hier bereits besprochenen Geduld, der in Kolosser 3 mit Freundlichkeit in Beziehung gesetzt wird, ist Sanftmut, aber hierzu kommen wir noch in Kürze im Zuge von Galater 5,22. Aber sehen wir, wie alle diese Attribute sich einander bedingen, wie alles zusammenhängt und davon abhängig ist, dass wir jede einzelne Eigenschaft in unserem Leben mehr und mehr zur Anwendung bringen. Erinnern wir uns erneut an den Leitartikel. Die Gelegenheiten sind da. Wir müssen sie erkennen. Wir müssen versuchen, sie zu nutzen. Wir müssen wachsen und den Prozess aktiv vorantreiben. Halten wir nach den Gelegenheiten Ausschau, anderen Freundlichkeit zu erweisen. Und wenden wir diese Freundlichkeit an, wie alle anderen Attribute der Frucht des Geistes, und zwar auch auf uns selbst. Denn Gott tut das ebenfalls. Schlagen Sie mit mir gemeinsam auf Titus 3 und die Verse 4 bis 5. Halt uns Neue Testament. Der Brief des Paulus an Titus, Kapitel 3, in Vers 4, wo wir lesen, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Punkt 6, die Güte. Güte ist die Übersetzung des griechischen Wortes Agathosyne. Es wird 4-mal im Neuen Testament verwendet und je nach Übersetzung entweder mit Güte oder auch mit Gütigkeit übertragen. In meiner letzten Split-Predigt sprach ich über die Waffenrüstung Gottes, die auch die Waffen des Lichts genannt werden. Diese Waffen müssen wir anlegen, denn wir leben in einer Welt, die in die Finsternis abgleitet. Und in dieser Welt wird auch die Güte immer seltener. Epheser 5, die Verse 8 bis 9. Bleiben wir im Neuen Testament, der Brief an die Epheser. Kapitel 5, die Verse 8 bis 9, wo wir lesen, haben wir eben auch schon gehört, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr im Licht des Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir sehen erneut, wie alle die Eigenschaften, die eine Beschreibung des Charakters Gottes sind und in ihm ihren Ursprung haben, zusammenhängen und sich bedingen. Was sagt uns Christus, der uns im Fleisch gezeigt hat, die Güte manifestiert und gelebt werden kann, in Johannes 14,6? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und in Offenbarung 19,11 lesen wir weiter über Christus. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Gott der Vater und Jesus Christus, Ursprung des Heiligen Geistes und damit auch der Güte, sind die Güte selbst. Nebenbei bemerkt, es ist einer der Gründe, warum man nicht solche Aussprüche wie meine Güte oder auch du meine Güte sagen soll. Denn es ist Gottes Güte, nicht unsere Güte, die er uns erlaubt und befiehlt in unserem Leben zu manifestieren und die uns auf jeden Tag aufs Neue erweist. Und wir sollten dieses Attribut nutzen, gegenüber uns selbst und unseren Geschwistern. Und Paulus berichtet uns, dass das auch möglich ist. Und er berichtet uns auch, zu welchem Zweck die Güte unter den frühen Christen unter anderem gedient hat. Gehen wir zurück in den Römerbrief. Römer 15. Und lesen Vers 14. Römer 15, Vers 14. Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, liebe Brüder, dass auch ihr selber voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, sodass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Man braucht die Erkenntnis, um die Ermahnung auszuführen. Man braucht die Güte, um die Ermahnung mit der richtigen Einstellung auszuführen, dass sie auch angenommen werden kann. Die Güte gepaart mit Erkenntnis befähigt uns also dazu, uns miteinander, untereinander zu ermahnen. Eine Kritik, die aus Güte heraus geschieht und diese auch widerspiegelt, was für ein wertvolles Werkzeug. Wenden wir es also an. Punkt 7. Das Wort Treue. Die Treue ist eine Übersetzung des Wortes Pistis. Es findet sich 241 Mal im Neuen Testament und wird in den meisten Fällen mit Glauben übersetzt. Der Zusammenhang mit Glauben ist offensichtlich. Es ist der Glaube Christi in uns, der es ermöglicht, Gott treu zu sein. Als Christen haben wir die Herausforderung, mit scheinbar widersprüchlichen Umständen in unserem Leben umgehen zu müssen. Herr Link hat vor kurzem eine Predigt mit dem Titel »Können Sie Gott vergeben?« gehalten. Wenn wir an solchen Punkten in unserem Leben stehen, dann sind wir aufgefordert, Gott treu zu bleiben. Wenn alles läuft, ist eigentlich einfach. Aber weiter an ihn zu glauben und daran, dass er für uns da ist, das erfordert Treue, das erfordert Glauben. Herr Sperzel hat mal in einer Splitpredigt mit dem Titel »Die Frucht des Geistes« das bekannte Gedicht »Spuren im Sand« vorgetragen. Und vor einigen Wochen haben wir es erneut gehört in der Splitpredigt »Ehre geben und empfangen« von Michael Link. Ich möchte es nicht vortragen, das wird den Rahmen sprengen, ich denke, es wird sowieso knapp. Aber ich möchte uns alle ermutigen, dieses Gedicht einmal für uns selbst zu lesen, denn es unterstreicht Gottes tätige Treue. Und daraus können wir für uns ableiten, dass wir ebenfalls treu sein müssen. Egal, wie die kurzfristigen Umstände auch aussehen mögen. Man wendet Treue an, indem man seine Loyalität unter Beweis stellt. Das genau ist die Definition von Glauben. Schauen wir, was die Bibel dazu sagt. Hebräer, Kapitel 11 und Vers 1. Hebräer 11 und Vers 1, wo wir lesen, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wie oft sehen wir nicht, wo eine Entwicklung für uns persönlich hinführt? Aber wir befinden uns nie im Blindflug. Unser Schöpfer hat stets das Steuer unseres Lebens fest in der Hand. Manchmal kommt es zu Zwischenlandungen, die wir nicht verstehen. Oftmals zu Turbulenzen. Aber niemals wird Gott zulassen, dass wir in seinem meisterhaften Plan vergessen werden und eine Bruchlandung machen, von der wir uns nicht erholen oder die endgültig ist. Wenn wir treu sind, wenn wir glauben. Schlagen wir den ersten Petrusbrief auf, Kapitel 1, und lesen die Verse 6 bis 8. Ein paar Seiten zurück, zumindest in der Luther. 1. Petrus 1, 6 bis 8 aus der Mengebibel. Darüber jubelt ihr, mögt ihr auch jetzt noch eine kurze Zeit, wenn es so sein muss, durch mancherlei Anfechtung und Trübsal versetzt sein. Dadurch soll sich ja die Echtheit eures Glaubens bewähren und wertvoller erfunden werden als Gold, das vergänglich ist, aber durch Feuer in seiner Echtheit erprobt wird und sich euch zum Lobe, zur Ehre und zur Verherrlichung bei der Offenbarung Jesu Christi erweisen. Ihn habt ihr lieb, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und ihm jubelt ihr mit unaussprechlicher und verklärter Freude entgegen. Seien wir also tätig im Glauben, seien wir treu im Glauben und bringen wir treue Werke aus dem Glauben heraus. Glaube ist ein Geschenk Gottes, der uns treu ist. Erweisen wir ihm dieselbe Treue. Schlagen wir auf Judas, Vers 20, hat hier nur ein Kapitel, der Judasbrief, ganz am Ende, Judas, Vers 20, diesmal aus der Hoffnung für alle. Judas 20, wo wir lesen, doch für euch, meine lieben Freunde, ist der Glaube, den Gott euch selbst geschenkt hat, wie ein festes Fundament. Baut euer Leben darauf. Betet und lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Kommen wir zu Punkt 8, Sanftmut. Die vorletzte Eigenschaft der Frucht des Geistes ist Sanftmut. Eine Übersetzung des griechischen Wortes Prautes. Wir finden es laut Strongs an 11 Stellen im Neuen Testament und es wird durchgängig mit Sanftmut übersetzt. Der Philosoph Otto Friedrich Bollnow liefert folgende interessante Umschreibung. Die Sanftmut steht im Gegensatz zur Gewaltsamkeit. Sanft ist er, der Mensch, wenn er sich nicht vom Zorn hinreißen lässt, ohne vermeidbare Härte im Affekt, weich und behutsam. Sanftmut bezeichnet aber nicht nur eine Weise des Verhaltens, sondern mehr noch eine Beschaffenheit der Gesinnung. Die Sanftmut des Verhaltens verbindet sich sodann mit der Behutsamkeit im Umgang. Diese Behutsamkeit ist eine Art von Vorsicht, die keinen Schaden an den anderen Menschen herankommen lassen will. Ich weiß nicht, ob er es weiß, aber der hat es verstanden gehabt. Sanftmut galt einstmals als eine Tugend der Herrscher. Einige Könige hatten den Titel der Sanfte. Aber in der heutigen Welt wird sie fälschlicherweise oft mit Schwäche verwechselt. Wir verstehen, dass Sanftmut eine Eigenschaft Gottes ist, dem einzig rechtmäßigen Herrscher, Eigentümer und Erschaffer des Universums. Und wir wissen, dass Gott allmächtig ist, seine Stärke hat kein Ende. Also könnte Sanftmut nicht weiter von Schwäche entfernt sein. Doch die Welt verkennt das, denn die Welt hat sich einen anderen Herrscher erwählt. Aber wir sind dazu ausgesehen, eines Tages, so wie bis zum Ende treu bleiben, selbst zu Gottwesen zu werden. Und deshalb sind wir angewiesen, diese Eigenschaft der Sanftmut zu kultivieren und zu pflegen, um eines Tages würdig zu sein, mit unbegrenzter Macht umgehen zu können. Stellen Sie sich ein unbegrenzt mächtiges Wesen vor, was nicht sanftmütig ist. Und dann wissen Sie, haben Sie eine Vorstellung von Satan. Nicht ganz unbegrenzt, aber im Gegensatz zu uns sicherlich. In Titus 3, Verse 1 bis 2 lesen wir Folgendes. Erinnere sie daran, dass sie sich den Obrigkeiten, die die Macht haben, von Gott unterordnen, dass sie gehorsam seien und zu allen guten Werk bereit, niemanden verleumden, nicht streiten, freundlich seien und alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Das schreibt von einem Reich, dessen Botschafter wir sind. Gott erwartet von uns, dass wir uns in dieser Welt der Obrigkeit unterordnen, sofern diese nicht mit seinem Gesetz in Konflikt steht. Und als Botschafter seines kommenden Reiches sollen wir allen Menschen sanftmütig gegenübertreten. Ganz deutlich wird Paulus in Kolosser 3,12, wie wir bereits gelesen haben. Jakobus, der Bruder Jesu Christi, fragt in Jakobus 3,13, das schlagen wir auf, Jakobus 3, Vers 13, er fragt, wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Wieder die Weisheit. Die Anwendung der Sanftmut ist für uns absolut notwendig, weil wir selbst ihrer bedürfen. Denn wir alle gehen fehl und wir alle brauchen Hilfe. Und ebenso müssen wir, wenn wir einen Bruder oder eine Schwester fehlgehen sehen, in Liebe und Sanftmut zur Seite stehen. Gehen wir zurück zum Briefdecker an die Galater. Galater 6, Verse 1 bis 2. Galater 6, in Vers 1, wo wir lesen, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, So helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht würdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Was ist die Erfüllung des Gesetzes Christi? Die Liebe. Die erste und alles umfassende Eigenschaft der Frucht des Geistes. Und die Liebe ist sanftmütig. Kommen wir zur 9. Charakteristika, der Selbstbeherrschung. Die letzte Eigenschaft ist Selbstbeherrschung oder Enthaltsamkeit. Das griechische Wort lautet enkrateia und kommt 4-mal in 3 Versen des Neuen Testaments vor. In einigen deutschen Übersetzungen, unter anderem auch bei Luther, wird der Begriff mit Keuschheit übersetzt. Diese wird allgemein als sexuelle Enthaltsamkeit definiert, bezieht sich auf außerehelichen Sex und ist natürlich von enormer Wichtigkeit, keine Frage. Allerdings trifft das griechische Adjektiv hagnos besser den Sinn von dieser Keuschheit und Reinheit. Wir schauen kurz in 2. Korinther 2. Korinther 11,2, diesmal aus der Schlachterbibel. Da ist das Wort keusch besser verwendet. 2. Korinther 11, in Vers 2, wo Paulus sagt, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Wir verstehen, dass wir in einem geistigen Sinne keusch sein sollten, da wir als Gemeinde die Braut für Christus sind, die er heiraten wird, wenn er zurück auf diese Erde kommt. Daher sollten wir uns nicht mit ihr Lehren beflecken. Wir sollten festhalten, was wir haben, und wir sollten zusehen, dass wir im Glauben stehen. Natürlich sollten wir uns neben dem Geistlichen auch im physischen Sinne keusch oder reinhalten, keine Frage. Sexuelle Unmoral sind Sünden gegen Gott, gegen den eigenen Leib und gegen den Ehepartner und auch gegen den Zukünftigen, der dadurch herabgesetzt wird. Sie können dazu später Offenbarung 21,8 und 1. Korinther 6,18 lesen. Ich empfehle Ihnen dazu auch die Lektüre von Kapitel 10 unserer kostenlosen Broschüre Die 10 Gebote über das 7. Gebot. In Bezug auf die Frucht des Geistes ist die hier genannte Selbstbeherrschung oder Mäßigung allerdings in einem noch etwas weiteren Sinne zu betrachten. Adam Clarks Commentary on the Bible schreibt hierzu, Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung oder Mäßigung, vor allem in Bezug auf sinnliche und körperliche Begierden, Mäßigung beim Essen, Trinken, Schlafen und so weiter. Der Stoiker Seneca machte zwei interessante Bemerkungen zur Selbstbeherrschung. Unzählige Menschen haben Völker und Städte beherrscht, ganz wenige nur sich selbst. Und außerdem, der sei der Mächtigste, der sich selbst in Gewalt habe. Mäßigkeit ist eine Herausforderung, denn worin soll man sich mäßigen? Nun, zunächst mal müssen die Dinge natürlich gestattet sein. Der Genuss von Alkohol in Maßen oder die müssen notwendig sein, der Verzehr von reinen Speisen oder Schlaf. Wenn diese Dinge allerdings keinerlei Genuss mit sich bringen würden, dann wäre natürlich auch keine Selbstbeherrschung notwendig. Wenn man es genauer betrachtet, ist Selbstbeherrschung sogar schwieriger als Abstinenz. Wenn ich keine Schokolade kaufe und zu Hause habe, dann esse ich keine. Aber wenn ich welche zu Hause habe, ist es schon schwieriger, sich zu mäßigen. Aber durch diese Übung werden wir im Ausharren gestärkt. Kennen Sie das Marshmallow-Experiment? Der Psychologe Walter Michels, ich nachgucke, wo der herkam, hat 4-jährige Kinder vor die Wahl gestellt. Entweder ein Marshmallow sofort essen oder sich die Süßigkeit eine Zeit lang verkneifen und als Belohnung fürs Warten einen zweiten Marshmallow bekommen. Ein verblüffendes Resultat des Experiments zeigte sich erst Jahre später. Das Experiment wurde, glaube ich, 20 Jahre weitergeführt. Die Jugendlichen, die bessere Noten hatten, waren diejenigen, die als Knirpse über die Willenskraft verfügten, zu sagen, dann warte ich bis zum zweiten Marshmallow. Natürlich lernen wir etwas schwerer als Kinder, aber ich denke, es ist klar, was ich damit sagen will. Der Apostel Petrus gebraucht das Wort enkreteia, also Selbstbeherrschung, in einer Art, die von diesem Experiment, wenn auch nur in physischer Hinsicht, bestätigt wird. Betrachten wir die Kausalität der sich bedingenden Eigenschaften. Schlagen Sie auf 2. Petrus 1 und die Verse 1 bis 7. Wiederum eine Auflistung von Eigenschaften, die sich alle bedingen, die alle aus verschiedenen Gruppen kommen, die Frucht des Geistes, der Glaube. 2. Petrus 1, die Verse 5 bis 7 aus der Schlachterbibel, wo wir lesen, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe und wiederum eine Übersetzung des Wortes Agape. Es hängt alles zusammen, es ist wie eine Leiter, die man hochgehen muss, ein Prozess. Wir sehen also auch hier die absolute Notwendigkeit zu verstehen, was diese Eigenschaft der Frucht des Geistes für uns persönlich bedeutet. Wir müssen uns darin üben und Gott für die Möglichkeit danken, diese Eigenschaft zu kultivieren. Wir haben die nicht automatisch, wenn wir aus dem Wasserbad auftauchen. Und wir müssen sie in unserem Leben zur Anwendung bringen und natürlich danach handeln. Zusammenfassung. Frucht zu bringen bedeutet, die Charakteristika der Frucht in unserem Leben zu identifizieren, unseren Eigenstand darin zu kennen und sie dann anzuwenden, um darin besser zu werden, geübter. Ich spüre, dass ich bei diesem Thema erst ganz am Anfang bin, zumindest was vollumfängliches Verständnis und Anwendung betrifft. Aber ich möchte uns allen deutlich sagen, dass es auf jeden Einzelnen von uns ankommt. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um die beste Version von uns selbst zu werden. Wenn wir das auf die leichte Schulter nehmen, dann schaden wir nicht nur uns, sondern auch allen anderen in unserer Umgebung. Wir sind auserwählt, ein Vermächtnis zu bewahren, bis zum Ende. Entweder unserem eigenen oder dem Ende dieser finsteren Welt selbst, dem wir natürlich alle entgegensehen. Ein Vermächtnis, das unser Herr und Meister Jesus Christus uns hinterlassen hat. Er hat es uns zu treuen Händen gegeben, bis er wiederkommt, um seine Ernte einzubringen. Schlagen wir das Buch Matthäus auf, Kapitel 25. Matthäus 25 und lesen wir die Verse 16 bis 30. Das bekannte Gleichnis von den Zentnern. Matthäus 25 beginnt in Vers 16. Denn ist es die mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einem, jedem nach seiner Tüchtigkeit. Und er ging außer Landes. Und sogleich ging derjenige hin, der 5 Zentner gewann, der 2 Zentner empfangen, der 5 Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen, also er tat etwas und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, der ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Es ist nicht, dass der nicht hätte handeln können, nur weil er nur einen Zentner empfangen hatte. Sie können mal schauen, was ein Zentner Silber, wie viel wert das heute wäre. Da wäre trotzdem was gegangen. Nach langer Zeit kam nun der Herrscher dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat der hinzu, der 5 Zentner empfangen hatte und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe, ich habe 5 Zentner dazu gewonnen. Da sprach dann sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch der hinzu, der 2 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe 2 dazu gewonnen. Und sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch hinzu, der 1 Zentner empfangen hatte und er sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Woher wusste er das? Du erntest, wo du nicht gesät hast. Eine komplette Verkennung der Situation. Und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Wir dürfen nicht Furcht als Ausrede für unsere Faulheit oder Prokrastination. Bin ich auch sehr gut drin. Das dürfen wir nicht zulassen. Das ist, ich weiß nicht, welche Stelle das ist, wo es heißt, dass ein Löwe draußen sein könnte. Natürlich könnte ein Löwe draußen sein. In Berlin ist das auch ein oder andere Mal der Fall gewesen. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Also, siehe, da hast du das Deine. Er gab ihm den einen Zentner zurück. Und der Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht. Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe? Und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechseln bringen sollen. Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das Meine wiederbekommen, zumindest mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und der wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern, besser Zähne knirschen. Um es also nochmal deutlich zu sagen. Wir würden das Pferd von hinten aufzäumen, wenn wir die These aufstellen, dass uns diese Eigenschaften in der Selbstbetrachtung irgendwo fehlen. Wir würden eine falsche Schlussfolgerung ziehen, wenn wir denken würden, mit uns stimmt irgendwas nicht. Das heißt nur, da ist Arbeit zu tun. Diese Dinge können wir nicht vollumfänglich haben, aber wir haben ab jetzt, ab der Taufe, ab unserem Wachstum, ab dem aktiven Einsteigen in das Wachstum, die Möglichkeit, diese Eigenschaften zu kultivieren. Es ist alles ein Prozess. Wir müssen lernen, die Frucht des Geistes anzuwenden. Das Konzept ist, dass man uns diese Früchte bereits zur Verfügung stellt, aber hervorbringen muss man sie selbst, indem man sie nutzt und nicht brach liegen lässt. Was passiert, wenn man eine Frucht oder einen Obstkorb kauft und sie dann liegen lässt? Die verdorrt. Nein, wir müssen sie in unser Leben integrieren, sie deutlich für andere sichtbar und auf andere ausstrahlen. Der Heilige Geist muss genutzt werden und Gott muss ihn wieder und wieder erneuern. Und wir sind aufgerufen, diese Frucht auch auf uns selbst anzuwenden, auf unsere Gedanken, auf unsere Gefühle. Sehen Sie, am Ende des Tages sind wir alle in unserem Kopf alleine. Wie wichtig ist es wohl, dass diese Eigenschaften dann auch in unserem Inneren vorhanden sind? Das erfordert ein Ziel. Es erfordert das Auseinandersetzen mit den vier Säulen des christlichen Lebens. Es erfordert Nähe zu Gott und es erfordert Nähe zu den Geschwistern. Suchen wir also nach Beispielen unserer Umgebung und lassen wir diese auf uns wirken. Und im Gegenzug strahlen wir diese Frucht, diese Eigenschaft auf unsere Umgebung aus. Wir sind alle wichtig füreinander. Wir haben Einfluss, den wir uns bewusst machen müssen. Nutzen wir die Zeit, haben wir doch schon gehört. Ergreifen wir die Gelegenheit und prüfen uns immer wieder an dieser Checkliste, die wir zum Abschluss nochmal gemeinsam lesen. Gehen wir nochmal zurück zu Galater 5, Vers 22. Ist übrigens eine Broschüre unterwegs über den Brief an die Galater. Galater 5, Vers 22, wieder aus der Schlachterbibel. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, check, Freude, check, Friede, fehlt was, arbeiten wir dran. Langmut, fehlt bei mir, arbeite ich dran. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Die Hoffnung für alle fragt in Vers 23 anfügend, ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern.